13.10 Uhr. Wir haben jetzt ein absolutes Highlight hier bei uns auf der Bühne, denn wir zeichnen jetzt hier live quasi einen Podcast auf. Und müssen wir vielleicht an der Stelle nochmal kurz über das Thema Podcast sprechen. Da gibt es ja so die üblichen Verdächtigen, wenn man mal so schaut, was es da alles gibt. Zum Beispiel Gemischtes Hack, Baywatch Berlin oder der ein oder andere Crime-Podcast. Und die alle haben eins gemeinsam, die bezeichnen sich nämlich alle als Laber-Podcast. Ja? Und wir machen das ja bei der RIFA und vor allem auch in diesem Jahr ein bisschen anders. Motto ist ja Ideen, Partner, Perspektiven. Und ganz besondere Perspektive bekommen wir jetzt und vor allem auch ganz besondere Impulse bei diesem Podcast, den wir jetzt hier live aufzeichnen. Handwerk Live, so heißt er. Und federführend ist da Thorsten Mortz und mit ihm zusammen Steffen Erath. Was soll ich noch sagen? Kommt bitte auf die Bühne und legt los. Wir sind gespannt, freuen uns sehr. 40 Minuten roundabout dauert das Ganze. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also, kommen Sie alle zu uns hier an die Bühne und seien Sie mit dabei bei der Aufzeichnung des Live-Podcasts Handwerk Live. Thorsten und Steffen, kommt hoch.
Und herzlich willkommen zum Handwerk Impulse Podcast. Heute wird es ein Live-Podcast sein, nämlich von der RIFA 2023, dem Branchentreff für das SHK Handwerk, der hier heute am 19.10. in Nürnberg stattfindet. Und passenderweise sind wir bei Richter und Frenzel hier auf der Innovationsbühne. Denn bei mir steht jemand, den ich für den Podcast ein bisschen interviewen darf und der ein paar Statements raushauen darf, der sich beruflich jeden Tag mit dem Thema Innovationen auseinandersetzen darf. Wir haben so das Thema gewählt, passt eigentlich Nachhaltigkeit und Innovation, taugt das eigentlich als Impulsgeber für das Handwerk oder ist das eigentlich so, dass man sagt, man hat doch eigentlich tagtäglich so viel zu tun, dass man gar nicht irgendwas machen möchte. Und bei mir ist, und das ist jetzt wieder dieser lustige englische Begriff, the head of Innovation and Sustainability, man kann natürlich auch Innovation und Nachhaltigkeit sagen. Der Steffen Erath von Hans Grohe. Hallo Steffen, eine Frage gleich zum Einstieg. Ich habe schon fast provoziert. Hat man eigentlich genug Zeit für Innovation oder warum geht eigentlich jemand hin und sagt, wir stellen uns jemanden ein und der dann sogar dann eben auch auf der Geschäftsleitungsebene bei Hans Grohe, der jetzt über Innovation und Nachhaltigkeit nachdenken soll? Da vermutet man doch eher, dass man Leute braucht, die Geld machen und die viel, viel Geld verdienen. Innovationen sind doch selten wirklich etwas, womit man Geld sofort verdienen kann, oder?
Ja, erstmal hi. Ich freue mich, beim Podcast dabei zu sein. Und das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, es ist elementar wichtig, dass sich jedes Unternehmen die Zeit nimmt und die Ressourcen nimmt, auch abseits vom Tagesgeschäft an Innovation zu denken. Weil es ist eigentlich das Tagesgeschäft von morgen oder übermorgen. Also eigentlich geht es darum, interessiert mich die Zukunft oder nicht? Und wir sind gleich mitten im Thema drin. Es geht um diese Beidhändigkeit. Also man kennt es ja, manche Leute schreiben mit rechts, andere mit links. Wenn wir jetzt anfangen, mit beiden Händen schreiben zu wollen, dann funktioniert das oft nicht. Deswegen muss man das meiner Meinung nach ganz bewusst voneinander trennen. Aber sich auch ganz bewusst Zeit für diese innovativen Themen nehmen, die aber eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie in der Mülltonne landen.
Aber Innovation habt ihr ja auch, und das ist das, was ich bei dir in dem Vorgespräch eigentlich gelernt habe. Ich dachte so, wie geht jetzt eigentlich Innovation und Nachhaltigkeit miteinander zusammen? Weil Nachhaltigkeit ist ja häufig damit verbunden, dass man sagt, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir auf irgendetwas verzichten, damit wir das zum Wohle der Umwelt in irgendeiner Weise hinkriegen. Aber du hast ja auf eine ganz grandiose Art und Weise im Prinzip das mal so dargestellt, wie Innovation und Nachhaltigkeit zusammenpassen. Versuch das auch nochmal hinzukriegen, wie in unserem Vorgespräch. Also wie verbindest du Innovation und Nachhaltigkeit miteinander?
Bei Innovation geht es ja eigentlich darum, eine Lösung für ein Problem zu finden. So mal ganz banal. Und so langsam gehen uns die Probleme aus, wenn man nur noch an uns Nutzer denkt, an uns Menschen denkt. Aber beim Thema Nachhaltigkeit haben wir so große Herausforderungen und Probleme, dass das eigentlich ein Eldorado für jeden Innovator ist. Weil wenn du ein Problem hast, das richtig gut fundiert ist, dann kannst du da sehr, sehr viele Lösungen, Ideen entwickeln. Und oft ist die Idee halt nicht das, auf was du dich konzentrieren sollst, sondern eigentlich aufs Problem. Das heißt, du musst dich ins Problem verlieben und die Ideen musst du ausprobieren. Und da geht Quantität vor Qualität. Das heißt, wenn du mal ein richtig gutes Problem gefunden hast, dann musst du dich dran festbeißen. Und mit jeder Idee, die du ausprobierst und die dann im Markt nicht funktioniert, lernst du ein Stück weit mehr über das zugrunde liegende Problem kennen. Und so eine Statistik besagt, dass 90% aller Innovationen scheitern. Also du hast am Anfang, wenn du loslegst, nur eine 10% Wahrscheinlichkeit, dass das erste Konzept, was du dir aussuchst, dass es auch wirklich funktioniert. Aber jedes Mal, wenn du dann scheiterst und du bleibst beim gleichen Problem, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Konzept eventuell erfolgreich wird. Und somit ist das eigentlich ein systematischer Ansatz, wie man Stück für Stück die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht, dass wirklich eine Innovation rüberkommt. Und das gilt sowohl für einen DAX-Konzern, wie auch einen Mittelständler, wie auch einen Handwerksbetrieb.
Was ich jetzt faszinierend finde, ist, du hast jetzt so einen neuen Aspekt wieder reingebracht. Du vermittelst so einen unglaublichen Spaß daran, Probleme zu finden. Weißt du, andere Menschen, die sind ja dann eben, wenn sie über Probleme reden, gehen wir jetzt gerade mal in die Politik und die Populisten. Die Populisten, die sehen ja überall nur die Probleme, liefern ja aber gar keine Lösungen. Das heißt, euer Ansatz oder dein Ansatz ist ja auch, dass ihr hingeht und sagt, wir haben so einen Spaß daran, ein tolles Problem zu finden, um dann die Lösungen zu finden, dass ihr ja sogar so ein Innovationslabor bei Hans Grohe betreibt. Erzähl mal was über euer Innovationslabor. Was macht ihr da? Was sind das? Muss man sich das vorstellen, dass da lauter kreative Halbbekloppte durch die Gegend laufen und den ganzen Tag nur irgendwelche Zettel an die Wand kleben, um Probleme zu lösen, die gar nicht da sind? Oder wie läuft das? Also was macht ihr in dem Labor und wie geht ihr da eigentlich vor, wenn ihr so eine Problemlösung dann erarbeiten wollt?
Ja, das Innovationslabor haben wir vor 6 Jahren gegründet und es ist tatsächlich auch bewusst nicht im gleichen Tal wie unsere Zentrale. Die ist in Schiltach und wir sind wirklich ein Tal weiter, bewusst, um ein bisschen Abstand vom Tagesgeschäft zu gewinnen. Weil du musst frei sein für diese neuen Ideen, für diese neuen Probleme, du musst dich da wirklich drauf einlassen. Das sind unterm Strich 10 bis 15 Leute, diverser Hintergrund, jung wie alt, männlich, weiblich, von überall aus der Welt. Und das sind für uns auch oft die Talente von morgen. Das heißt, was wir eigentlich den Mitarbeitern hier beibringen, ist wie so eine Art unternehmerisches Jahr. Also im Zuge auch einer Talententwicklung bei Hans Grohe ist das eine Option, dass du 1-2 Jahre mal im Innovationslabor verbringst und so ein eigenes Konzept von Anfang bis Ende durchziehst. Weil oft, wenn man in so einem großen Unternehmen arbeitet, dann gibt es ganz viele spezialisierte Abteilungen. Und es macht auch enorm viel Sinn, wenn man repetitive, also wiederholende Tätigkeiten macht. Wenn du jetzt aber was ganz, ganz Neues entwickeln willst, wo du keine Ahnung hast, wo die Unsicherheit enorm hoch ist, dann musst du eher wie so eine Art Start-up agieren. Das heißt, du bist der Geschäftsführer und du machst von Anfang bis Ende alles. Und diese Erfahrung, egal ob da das Konzept nachher erfolgreich ist oder nicht, ich glaube, die ist auch persönlich für sehr, sehr viele Leute Gold wert. Und deswegen sind da ganz normale Leute, also Leute wie du und ich, das sind auch Leute, die man vielleicht eher der kreativeren Szene zuordnen würde dabei. Das sind die Designer, die kommen oft aus diesem künstlerischen Aspekt, also Industriedesigner. Wir haben Leute, die kommen aus diesem Geschäftsumfeld, die halt sehr darauf achten, dass die Ideen auch wirtschaftlich sind. Und wir haben auch Technologen und Entwickler drin, sowohl mechanisch, wenn es ein physisches Produkt gibt, aber es kann ja auch ein Service sein oder es kann eine Website sein. Dementsprechend ziehen wir dann halt immer die Ressourcen dazu. Und was wir dort machen, ist eben schnell und günstig Experimente durchzuführen. Das heißt, jede Idee wird praktisch als Hypothese definiert und wir versuchen so schnell wie möglich einen Beweis zu finden, dass diese Hypothese nicht stimmt. Also es geht nicht darum zu zeigen, dass man die beste Idee hat, sondern es geht eigentlich darum zu zeigen, dass die Idee nichts wert ist. Und somit bist du dann relativ schnell, kommst dann auf diese Variante, die vielleicht dann doch funktioniert.
Wenn ich das mal aufs Handwerk übertrage, heißt das, ich muss mir mal bewusst Zeit nehmen, um über die Zukunft nachzudenken. Ich muss jetzt nicht ganz eigenes Innovationslabor gründen, völlig klar, mit einem 12-Mann-Betrieb mache ich das nicht, aber dass ich sage, hey, alle Vierteljahre könnte man sich ja mal zu so einer Art Klausurtagung zusammensetzen und sagen, wie entwickelt sich eigentlich das da draußen? Und wenn ich dich richtig verstehe, nehmen wir am besten die stärksten Probleme, die wir finden können, und probieren einfach mal die Lösung aus. Und jetzt kommt mein großes Aber. Du hast schon gesagt, da sitzen dann die Finanzer dabei. Ist es da nicht so, dass ich bei diesem Innovationsprozess als allererstes mal überlege, wenn ich irgendetwas tue, wie viel Kohle kommt dann hinterher dabei raus, damit das dann auch wirklich umgesetzt wird? Und ihr habt ja auch Produkte, die ihr da entwickelt. Erzähl mal ein bisschen was über die Produkte, die ihr da entwickelt und wie ihr dabei vorgeht, dass dann tatsächlich etwas bis zur Marktreife getrieben wird.
Also die Gefahr besteht oft, dass man in einem Unternehmenskontext immer nur ein Konzept verfolgt, weil es irgendwie wirtschaftlich relevant ist. Aber wir versuchen, den Spieß gerade umzudrehen. Und wir sagen, wenn du ein richtig gescheites Problem gefunden hast und dann eine Lösung findest, die wirklich dieses Problem löst und die Kunden bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, dann wird das Ding, jetzt kommt der vierte Schritt, wenn es herstellbar ist zu den Kosten, die du gern hättest, Profit bringen. Und eigentlich nicht anfangen zu sagen, okay, welches Geschäftsmodell könnte Profit machen und danach lass uns überlegen, ob das irgendjemand kaufen will. Sondern wir drehen das gerade rum. Ich mache mal ein Beispiel, damit es ein bisschen konkreter wird. Also bei Hans Grohe machen wir Brausen, Armaturen, viel für Menschen. Wir haben durch Zufall rausgefunden, du fängst immer bei so tiefen Interviews an, was bewegt die Leute? Wir haben rausgefunden, dass das Thema Hund ein Riesenthema ist bei der Generation Z, die halt dann sagen, ja, Kind ist mir noch ein bisschen zu viel Verantwortung, ich fange mal mit einem Hund an. Oder auch bei den Babyboomers, wenn die Kinder aus dem Haus sind, auf einmal fühlt sich jeder so einsam, ach, ich hätte gerne noch einen Hund bei mir. Und der Hund ist halt nicht mehr der Hofhund, so wie ich das vielleicht noch kenne von meinem Dorfleben, sondern der ist Teil der Familie, der ist in der Wohnung drin. Und wir haben dann reingehört, wenn du dann so fragst nach Problemen, willst du immer das größte Problem hören, also so emotional. Und immer wieder kam das Thema, wie wasche ich meinen Hund, der Hund mag die Dusche nicht mehr. So, was macht der mit dem Hund in der Dusche? Und haben eben rausgefunden, dass die Hunde eben in der Wohnung sind, die haben einen Eigengeruch. Eigentlich muss man Hunde nicht duschen, aber in dem Moment, wo sie in der Wohnung sind, werden die mit ganz, ganz teurem Shampoo geduscht. Dann haben wir festgestellt, dass das Shampoo in der Unterwolle drin ist und mit einer normalen Brause kriegt man dieses Shampoo nicht raus. Und es sind so überzüchtete Rassen, dass die sehr, sehr sensibles Fell haben oder eine Unterhaut. Und dann ging es an die Lösungsentwicklung. Und dann haben wir unterschiedliche Sachen ausprobiert. Einmal wie so ein Tunnel, wo einfach ein Hund wie so eine Waschanlage durchrennt. Vorne dreckig rein, hinten sauber raus. Kam nicht so gut an. Und zum Schluss war es halt so eine Bürstfunktion. Also man probiert ganz, ganz viel aus, ganz schnell mit einfachen Prototypen, also Muster, einfach ausprobieren. Und dann hat man halt so eine Bürstfunktion in die Handbrause reingemacht mit sehr sensiblen Nozzles. Und so kannst du dann praktisch dieses Shampoo ausbürsten. Und dann redest du mit Experten und dann du kommst immer tiefer ins Thema rein. Auf einmal merkst du, dass diese chromglänzenden Brausen für viele Hunde, die sehr sensibel sind, eine Gefahr sind. Und die springen dann raus, weil sie sich selbst im Spiegel sehen von der Handbrause. Also haben wir andere Farben entwickelt, die dann wieder angenehmer für die Hunde sind. Und so ergibt sich das eine zum anderen und zum Schluss kommt ein Produkt raus, was den Deutschen Innovationspreis letztes Jahr gewonnen hat und funktioniert und dann auch Geld abwirft, weil es löst ein Problem, was für die Kundengruppe relevant ist. Es funktioniert, die sind bereit, Geld dafür auszugeben und dass wir Brausen herstellen können, das wusste man schon. Und so geht dann so eine zweijährige Innovationsreise dann auch zu Ende in einem Markt, der vielleicht jetzt aber nicht unser Kernmarkt ist.
Du hast den Spruch mal, ich glaube, du hast ihn zitiert, dass du gesagt hast, im Prinzip ist der größte Feind der Innovation ist ein funktionierendes Geschäftsmodell. Das ist ja auch der Grund, weshalb im Handwerk natürlich viele Innovationen in den Unternehmen stecken bleiben, weil wir haben halt verdammt viele funktionierende Geschäftsmodelle. So, und jetzt hast du gesagt, okay, ich muss Probleme identifizieren. Wie siehst du jetzt die nächste Zeit in dem Bezug auf das Handwerk? Wie kann er von so einer Innovationsarbeit, vor allen Dingen auch wieder unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, eigentlich seinen Laden in Zukunft besser organisieren, besser ausrichten? Also was würdest du einem Handwerker empfehlen, wenn ich sagen würde, pass auf, ich habe das Geld und die Möglichkeiten, dich anzustellen als Innovator, als derjenige, der jetzt in meinen großen Handwerksbetrieb kommt oder in meinen kleinen Handwerksbetrieb. Was würdest du mir empfehlen? Wo fangen wir an? Was sollten wir tun? Was sollten wir mal ausprobieren, damit wir Innovation und Nachhaltigkeit in die DNA unseres Handwerksbetriebes mit einpflanzen können? Was würdest du da machen?
Also wichtig ist auch der Zeitpunkt, wann man startet. Und oft sind wir halt, ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn es gut läuft, dann macht man so weiter, wie es ist. Und wenn es dann aber so weit ist, dass es schlecht läuft, ist eigentlich schon zu spät. Es ist ein bisschen wie mit dem Klimakipppunkt. Wenn das Glas runterfliegt, ist es kaputt. Und dann kann ich es zwar wieder aufheben, aber es wird nie wieder so sein wie davor. Und mit der Innovation ist auch ein ganz, ganz wichtiger Ratschlag, antizyklisch zu innovieren. Also jetzt, wenn es euch noch gut geht, jetzt auch Zeit, Ressourcen zu nutzen und neue Sachen auszuprobieren, die dann wahrscheinlich, wenn eine Krise kommt und wir haben halt bei uns alle 7, 8, 9 Jahre dann doch wieder eine Krise, dass man dann eventuell einen Plan B hat und sagt, das bestehende Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, aus welchem Grund auch immer, das kann man oftmals nicht vorhersehen. Ich habe ein zweites oder ein drittes Standbein. Das ist so ein bisschen wie, eine Geldanlagestrategie. Also nicht alles auf die Kreissparkasse, sondern vielleicht ein bisschen in Aktien und ein paar Venture-Investments. Und diese innovativen Sachen, diese hochriskanten Dinge, die muss man halt relativ früh ausprobieren. Und was man sich jetzt als Handwerksbetrieb einfach ausdenken kann, ist, okay, wo sehe ich gerade, wo eventuell der Schuh drückt aus meiner Sichtweise? Weil ich bin ja jeden Tag im Kontakt zu Kunden. Und da kann ich vielleicht auch Trends um mich rum wahrnehmen, wenn ich auf einmal merke, oh, eigentlich so meine Zielgruppe, die wird ja immer älter. Also die Babyboomers werden ja irgendwann auch, wird schwieriger, sie zu pflegen oder sich selbst zu pflegen. Ist das vielleicht ein Trend, den ich aufnehme? Und ich gucke diese altersgerechten Bäder an. Ich kann mir Technologien anschauen, die gerade kommen. Und man soll keine Angst vor künstlicher Intelligenz, Virtual Reality haben, sondern überlegen, okay, wie könnte diese Technologie meinen Prozess unterstützen? Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, man nennt es wie so Goldnuggets, wie so ein Goldgräber, wenn man mit offenen Augen und Ohren durchs Leben geht und man merkt, oh, da ist irgendwie was, und dann müsste eigentlich so dieses Tüftlergehen in einem anspringen und denkt, da müssen wir doch mal was machen. Aber wieso macht denn das niemand? Und meistens kommt dann was Gescheites dabei raus. Also man darf auch keine Angst davor haben, eigentlich jede Innovation kommt irgendwie aus so einer kleinen Nische raus. Am Anfang denkt man immer, ach, das ist doch viel zu klein, das rentiert sich doch nicht. Ich würde immer sagen, wenn du das Gefühl hast, da ist ein Problem und die Leute sind emotional bei dem Thema, was sie haben, versuch's mal zu lösen.
Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben im Heizungsbereich, also ich leite dich jetzt absichtlich mal darauf, was nicht deine Komfortzone ist, weil im Bad, weiß ich, da kennst du dich ja 100% aus. Aber im Heizungsbereich zum Beispiel muss ich ja dafür sorgen, und das wäre Innovation und Nachhaltigkeit, dass die Leute anfangen, über das Thema Elektrizität nachzudenken. Ich müsste jetzt also als Handwerksbetrieb, und das ist jetzt die These, die steht im Raum, die gucken wir uns mal an, und sagen, ich muss mich mit dem Thema Elektrizität auseinandersetzen. Ich kann mich überhaupt nicht davor verwehren, dass ich sage, dass die Heizung in Zukunft elektrisch sein wird. Punkt. Im Neubau haben wir vorhin wirklich von dem Herrn Professor eine ganz glasklare Ansage gekriegt, warum auch im Neubau eben das Thema Elektrizität quasi gesetzt ist und die wasserführenden Heizsysteme im Prinzip keine Rolle mehr spielen würden und so weiter. Das heißt, das Problem ist für mich als Handwerker groß genug. Ich müsste jetzt anfangen, etwas zu tun. Jetzt bin ich aber komplett außerhalb von meiner Komfortzone, weil Elektrizität hieße ja, ich will Energie erzeugen, ich will die Energie verteilen, also im Haus verteilen, ich möchte die Energie speichern und jetzt muss ich die Energie nutzen. Ich bin vielleicht maximal für das Thema Nutzen bisher gut. So, wie gehe ich jetzt deine Schritte durch? Wie gehe ich jetzt hin, dass ich sage, wie mache ich mir eine Strategie zu überlegen, wie kann ich meinen Kunden, die ja das Problem haben, die sagen, ich will was Neues, ich brauche innovative Technik, also Elektrizität, wie gehe ich jetzt vor, um in meinem Laden eine Idee zu entwickeln, wie ich dieser künftigen Herausforderung gerecht werden kann? Was willst du machen?
Also bei so Themen fängt man oft gerne im nahen Umfeld an. Man nennt es Family and Friends. Also am besten mal im ganz, ganz nahen Umfeld versuchen, den ersten Prototypen, den ersten Piloten zu machen. Vielleicht sogar im eigenen Haus anfangen zu basteln. Weil eins ist auch klar, wenn man anfängt, an Lösungen zu entwickeln, dann sind die ersten Lösungen lang nicht so gut wie später, vielleicht 5, 6 Jahre später. Das heißt, die Gefahr, dass man da wirklich auch scheitert, die sind recht groß. Und dann ist es immer gut, wenn es im eigenen Umfeld ist, wenn man irgendwie merkt, das ist jetzt vielleicht nicht mein wichtigster Kunde, wo ich das gleich ausprobiere, sondern vielleicht eine Bekannte, der Nachbar oder wie auch immer. Und am Anfang auch nicht auf den Profit zu gucken. Also nicht gleich beim ersten Projekt zu überlegen, oh, rechnet sich das Ganze. Bei uns ist das oft so, dass die ersten Prototypen, das ist ein negatives Geschäft, also die ersten Muster, ich switche nochmal ganz kurz zu dieser Hundebrause, die kamen aus dem 3D-Drucker raus, da hat eine Hundebrause 150 Euro gekostet. Die hast dann trotzdem versucht, für 30, 40 Euro zu verkaufen. Und weil du ja bestätigen wolltest, dass die Leute diese Hundebrause kaufen. Also du musst im ersten Schritt nicht die Wirtschaftlichkeit bestätigen. Und so würde ich es in dem System auch machen. Ich würde mir halt einfach angucken, was kann ich mit Hilfe von Elektrifizierung oder Digitalisierung anders lösen? Wo gibt es mehr Effizienten? Und am besten erst mal selbst bei sich ausprobieren und dann zu überlegen, ob die ersten Kunden auf das Thema auch so anspringen wie du selbst. Weil die Gefahr ist oft, dass man sich dann in seine eigene Idee selbst verliebt. Und dann ist immer besser, unabhängige Leute zu fragen, also sich langsam von seiner Komfortzone zu entfernen. Und ganz oft sind nachher die Verkaufsargumente gar nicht die du dir eigentlich vorstellst, sondern da kommt was ganz, ganz anderes aus. Und es ist diesen Zufallsmoment zuzulassen. Und ich finde, Digitalisierung ist auch ein wunderbares Feld. Also man soll nicht nur digitalisieren, damit man digitalisiert hat. Das muss immer einem Zweck dienen. Und ein Zweck könnte vielleicht Energieeffizienz sein, ein Zweck könnte sein Autarkie oder ein Zweck könnte sein, ich kriege mehr Daten und kann Service anbieten. Welcher Service auch immer das ist. Und da finde ich, da gibt es ganz, ganz viele Opportunitäten. Ich finde allein das Thema Wasser, also jetzt sind wir vom Strom, aber wenn man sich das Thema Wasser anschaut, finde ich, da gibt es auch noch enorm viel zu innovieren. Bisher kriegen wir Wasser vom Wasserwerk rein, spülen es durch unsere Leitungen durch, kommt aus dem Wasserhahn vorne raus. Wir wissen ja gar nicht, was das für eine Wasserqualität hat. Und da ist so unfassbar viel in diesem Element, in diesem chemischen Element Wasser steckt da drin, was wir eigentlich gar nicht erforschen. Also bisher formen wir alle nur Wasser oder erwärmen Wasser, aber wann geht es los, dass wir das Wasser an sich vielleicht sogar verändern oder wieder aufbereiten, aus Grauwasser eine Zweitnutzung machen und auf einmal musst du vielleicht als Installateur zum Wasserexperte werden und du musst sagen, oh, dieses Wasser ist bedenklich, das nicht und ich muss dir eine ganzheitliche Wasserstrategie oder eine Wasserberatung anbieten. Also das sind alles so Felder, da kann man sich hinentwickeln und vielleicht ist das heute noch nicht lukrativ, weil wir alle sagen, wir haben doch genügend Wasser, wir müssen doch Wasser gar nicht sparen. Aber in 10 Jahren gibt es dann Baugebiete, da brauchst du eine Zisterne, du brauchst eine Grauwasserrecyclinganlage und du brauchst eine Trenntoilette und auf einmal bist du in einem Bereich, wo du dich überhaupt nicht auskennst. Und wenn du dich jetzt darauf vorbereitest, dann hast du in 5 bis 10 Jahren einen enormen Vorsprung gegenüber denen, die dann erst reagieren, wenn es zu spät ist.
Wir haben ja auch sonst einige schon in der Vergangenheit gesehen, die dann einfach verschwunden sind, weil sie die Innovationen vielleicht sogar selber angeschubst haben, aber nicht mitgemacht hatten. Wir hatten das Thema, wo wir uns über den Farbfilm unterhalten haben und Kodak, die ja eigentlich die Digitalfotografie erfunden haben. Ich hatte sogar diese erste Kamera von Kodak, die als Digitalkamera war, habe ich gekauft. Und dann anschließend haben sie aufgehört, weil sie gesagt haben, wir beschneiden ja unser eigenes Geschäftsmodell. Und was ich aus dem, was du bisher gesagt hast, auch für mich rausziehe, jetzt auch in der Empfehlung für das Handwerk und wie ich als Handwerker agieren sollte, ist auch, dass ich nicht verkennen darf, dass nur weil ich vielleicht jetzt die Technologie vielleicht sogar gegen mein bisheriges Geschäftsmodell wendet, weil ich jetzt anfange und sage, ich müsste ja eigentlich dann viel mehr anfangen. Wir hatten es vorhin einmal das Thema, dass er gesagt hatte, die beste Empfehlung, die man jetzt jemandem geben kann, ist, dass er sich eine PV-Anlage aufs Dach schraubt. Da kriegt natürlich jeder Heizungsbauer sofort dann eben Magenkrämpfe, weil er sagt, um Gottes Willen, das ist gegen mein Geschäftsfeld. Ich will dem lieber eine Heizung verkaufen. Ich will dem nicht so gerne jetzt gleich als PV und dann kann ich PV ja auch noch nicht mal. Aber letztendlich ist das ja so ein Innovationsimpuls, den ich aufnehmen kann als Handwerker und sagen kann, Moment mal, wenn das die Zukunft ist, dass ich zum Beispiel solche ganzheitlichen Systeme anbieten muss, dann muss ich mir doch die Frage stellen, wie verändere ich mein Geschäftsmodell, dass ich derjenige bin, der den Menschen dabei hilft, so eine ganzheitliche Lösung zu kommen. Also es geht nicht mehr darum, dass ich sage, du kriegst von mir die Heizungsanlage. Die ganzheitliche Lösung bietet im Moment niemand an. Der Elektriker macht seine Elektrolösung, der Heizungsbauer seine Heizungslösung, der fürs Wasser spezialisiert ist, der macht dann eben vielleicht Trinkwasserhygiene. Aber dass ich einen Allrounder habe, der sagt, ich mache das, das wäre ja so ein Innovationsansatz.
Ja, wir haben jetzt immer, oder ich habe bisher immer oft von der Chance der Innovation gesprochen. Aber man kann das Ganze auch als Risikominimierungsstrategie sehen. Wenn ich nicht da reingehe und ich sehe jetzt zum Beispiel, Photovoltaik ist ein Riesenthema, die zweite Welle schwappt über und die Installateurs, die Handwerker gehen da nicht rein, weil sie sich unwohl fühlen. Da kommen Startups, da sehen Leute von außerhalb und die Disruption, die kommt oft nicht vom Hauptwettbewerber, wahrscheinlich vom Installateursbetrieb nebendran oder vom Handwerker nebendran, die kommt irgendwo von außerhalb. Die sehen eine Opportunität, die haben eine ganz andere Blickweise auf das Thema, sehen, das Problem ist wert und groß genug gelöst zu werden. Und auf einmal gibt es dann Startups, die auch gut sind, wie Enpal zum Beispiel, und bieten die ganze Servicekette an. Dann werden die auf einen Schlag extrem groß, haben Skalierungseffekte, Economy of Scale-Vorteile und dann hat man als kleiner Handwerker verloren. Aber es ist auch die Chance, dass sich ein kleiner Handwerksbetrieb in die Richtung entwickelt. Also deswegen immer, man muss es von beiden Seiten sehen. Man kann ja sagen, ach komm, ich muss jetzt auch nicht jede Chance nutzen, aber das kann dann wirklich auch passieren und ich möchte jetzt keine Angst machen, aber es kann sein, wenn wir als Handwerker diese Chancen nicht sehen, dass jemand anders von rechts oder links kommt und sich da reinsetzt und auf einmal werden wir von der Seite attackiert, wo niemand damit rechnet. Das geht allen so. Also Mercedes ist jetzt ja auch nicht disruptiert worden vom BMW, sondern da kommt jetzt, mittlerweile ist ja Tesla groß, aber vor 20 Jahren hat den niemand ernst genommen. Das Gleiche war bei Kodak, wie du es gesagt hast. Die haben diese Technik selbst entwickelt. Aber das Geschäftsmodell von Kodak war, Fotofilme zu verkaufen. Mit der Digitalisierung würden sie ja kein Fotofilm mehr verkaufen. Also sagte Stratege, nee, lass es sein. Ein kleines Startup ist das total egal. Wir sitzen zum Beispiel mit unserem Innovationslabor in Schramberg. Da war mal vor 100 Jahren der weltgrößte Uhrenhersteller, Junghans. Und er hat auch mit die Quarztechnologie entwickelt. Und mittlerweile arbeiten noch 200 Leute dort. Das ist eine Manufaktur. Weil einfach, damals war es aus Japan kommt, die Technologie dort besser umgesetzt wurde als in Schramberg. Und das ist immer wieder das gleiche Muster. Und es kommt auch nicht von mir. Das nennt sich Innovators Dilemma. Das hat Clayton Christensen schon 1990 immer wieder gezeigt. Immer das gleiche Schema. Denen es gut geht, geht es nicht lang genug gut. Irgendwann kippt es. Und die schlauen Firmen wie Amazon, wie Google, wie Facebook, die setzen bewusst solche Teams ein, die nicht das Kerngeschäft schützen, sondern die rechts und links, die sagen, bevor mich jemand anders zerstört, disruptiert, disruptiere ich mich selbst. Und das ist auch mal eine schöne Gedankenübung. Wer könnte mein Geschäft kaputt machen? Oder versuch mal, dein Geschäft, was du heute hast, kaputt zu machen. Was müsste passieren, wenn? Und dann die bewusste Entscheidung, bevor das jemand anders macht, mache ich es doch lieber selbst.
Das ist das Stichwort KI zum Beispiel. Ne, da ist ja auch einiges jetzt an Disruption am Markt unterwegs. Das heißt, Google hat das Thema natürlich mitentwickelt, hat auch selber viel in dem Labor entwickelt. Und dann kam einer, den man eigentlich schon abgeschrieben hatte, nämlich Microsoft, was seine Suchmaschine anbetrifft, und wird jetzt wahrscheinlich wieder aufholen und wenn sogar, vielleicht sogar wieder überholen, weil sie mit ChatGPT halt hingegangen sind und gesagt haben, wir sind in der künstlichen Intelligenz jetzt besser als die Ergebnisse, die Google liefert. Und das, wer mit dem ChatGPT 4 arbeitet, also mit dem neuen, der wird sehen, es ist unfassbar, was dieses Ding kann. Und wer das einmal benutzt, der wird sagen, Google und Bing in der ähnlichen Suche, wie es früher war, ist weg, ist tot, das wird nicht mehr funktionieren. Das ist in einem Jahr, ist das Geschichte, das ist nicht nur weg, das ist schon Geschichte, weil dann diese neuen Suchsysteme, diese sprachgeführten Assistenzsysteme so stark werden, dass wir das alles weghaben. Disruptoren, wie du hast gerade gesagt, Elon Musk mit seinem Tesla, der hat diese Powerstations dahingesetzt mit diesen riesen Batteriespeichern und dann kamen die Leute und haben ja gleich wieder gezweifelt und gesagt, ja, man kann keine großen Batteriespeicher verwenden, um Windenergie zu speichern. Das geht nicht, wenn es zu warm ist. Was hat er gemacht? Den erste große Powerplant hat er nach Australien gestellt, mitten in die Wüste. Dann haben die Leute gesagt, das funktioniert nicht, wenn es so kalt ist. Dann hat er die zweite Powerplant wohin gestellt? Nach Alaska. Einfach nur damit er beweist, Leute, diese Idee funktioniert, man kann Energie speicherbar machen. Und nach wie vor sind aber trotzdem, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich dich auch frage, Innovatoren werden ja als Verrückte häufig dargestellt. Du hast vorhin etwas dargestellt, da habe ich gesagt, jetzt halten sie gerade alle wieder für verrückt. Du hast dich dahingestellt und hast ein Badezimmer gezeigt, das 90% weniger Wasser verbrauchen soll, 90% weniger CO2 hat und 90% was noch weniger hat?
Energieverbrauch.
Und Energieverbrauch hat. Und man soll sich nicht mehr in die Badewanne legen, sondern man macht sich so eine Halbkugel über den Kopf, in der dann Farbe und Olflaktorik und Wasser, Dampf und ähnliches drin ist. Und da habe ich gesagt, jetzt halten Sie ihn wieder für verrückt. Warum glaubt ihr dann aber trotzdem an solche Ideen? Warum geht ihr dann trotzdem da weiter vorwärts? Was hält dich dabei, dass du weiterhin den Spaß behältst, obwohl alle dich dann für verrückt erklären?
Ja, ich glaube, weil es einfach Sinn macht. Also es ist ja sehr, sehr logisch hergeleitet. Und wir können uns jetzt natürlich nicht mit Elon Musk und Steve Jobs und Co. vergleichen. Aber diese großen, großen Ikonen, die man im Nachhinein als die großen Erfinder definiert, die waren zu ihrer Lebzeit oder zu dem Moment, wo sie was erfunden haben, immer die Außenseiter, immer die Verrückten, egal wie sie heißen. Also es muss ja nicht nur im Ingenieursbereich sein, es sind auch große Literaren oder große Künstler, die werden oft im Nachhinein erst als Genies betrachtet. Jetzt habe ich nicht die Idee, dass wir alle Genies sein sollen, aber so ein bisschen dieses Mindset für sich auch zu betrachten, keine Angst zu haben. Also oft, wenn man so aus dieser Komfortzone rausgeht, ja, ist man verletzlich. Also man macht ja vielleicht Dinge, wo manche sagen, ich hab's doch gleich gesagt, ist nichts. Und da braucht es wirklich so eine Art Resilienz, um das auszuhalten. Und immer wieder, also diese Beharrlichkeit, immer wieder auszuprobieren, bis es dann irgendwann klappt. Und danach sagt jeder Genie und guck mal, ganz logisch, der hat das, das und das gemacht. Ganz viel davon ist einfach nur Zufall und einfach nur eine Art Mindset, also psychologische Sicherheit, die man da braucht. Und keine Angst zu haben, sondern das einfach als Spiel zu sehen, sehr, sehr spielerisch an das Thema dran zu gehen. Also was meine Frau war lang Kindergärtnerin und als sie gesehen hat, wie wir arbeiten, hat sie gesagt, es ist genau das Gleiche wie im Kindergarten. Also eigentlich musst du versuchen, in so einen Flow zu kommen, alles andere auszublenden und spielerisch einfach auszuprobieren, ohne zu wissen, was schief gehen kann. Und dann kommst du irgendwann zu einer sehr, sehr kreativen Lösung. Und wir erwachsene Menschen verlernen oft durch unsere Bildung und durch auch die Systeme, wie ein Geschäft funktioniert, spielerisch zu denken, zu experimentieren, auszuprobieren. Vor allem wir in Deutschland, wir möchten ja alles richtig machen. Und dieser Perfektionismus, der ist ja auch nicht schlecht. Aber ich finde, man braucht halt dieses sowohl als auch. Also die Amerikaner, die sind vielleicht zu radikal und da bist du erst ein richtig guter Unternehmer, wenn du zweimal richtig gescheit gescheitert bist. Und bei uns oder in Japan ist es noch schlimmer, da verlierst du dein Gesicht, wenn du einen Fehler machst. Und ich glaube, so dieses sowohl als auch zuzulassen und als Führungskraft oder als Chef dann zu sagen, die Ideen müssen auch nicht von mir kommen, sondern ich als Chef muss es nur zulassen, wenn ich vielleicht 5 oder 10 Leute habe, dass 2, 3 Leute für eine Woche einfach mal was machen dürfen, was vielleicht so aussieht, dass es auch unnütz ist. Und vielleicht ist das die größte Ressourcenverschwendung, aber es ist nur eine Woche. Und vielleicht kommt da was raus, vielleicht auch nicht, das zuzulassen. Das würde ich jedem gerne mitgeben. Aber ist auch einfacher gesagt als getan. Wenn du ein großes Unternehmen bist, hast du auch viel mehr Kapazität, um solche Experimente zu fahren. Wenn du eh schon am Existenzminimum knabberst, ist es natürlich umso schwieriger. Und deswegen...
Jetzt muss ich tatsächlich für deinen Job Werbung machen, weil das sehe ich gar nicht so. Der Mensch muss schlafen. Warum muss er schlafen? Weil es notwendig ist, damit er sich regeneriert, damit er am nächsten Tag arbeiten kann. Safe. Keiner käme auf die Idee und würde sagen, es ist doch völlig, völlig irrsinnig, sich hinzulegen und zu schlafen jeden Tag, weil du verschwendest jeden Tag zwischen 6 und 8 Stunden damit nichts zu tun. Aber du hast es akzeptiert, weil du sagst, es ist notwendig. Und für mich ist es genauso notwendig, dass ich mir die Zeit nehme, unternehmerisch, und jetzt nehme ich mal absichtlich dieses Wort in den Mund, als ich Unternehmer geworden bin im Unternehmen, dann habe ich das doch gemacht, weil ich Innovationen reinbringen wollte, weil ich was anderes machen wollte. Sonst hätte ich mich ja anstellen lassen können. Ich will doch was anderes ausprobieren. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Also insofern ist es in der DNA eines Unternehmers, etwas zu unternehmen, heißt, ich muss mir auch die Zeit nehmen, so wie ich sie mir fürs Schlafen nehme, über Innovationen nachzudenken. Ich muss mir die Zeit nehmen, zu sagen, mindestens einmal im Quartal nehme ich mir einen Tag vielleicht raus und setze mich hin und denke über zukünftige Geschäftsmodelle nach. Ich denke über zukünftige Prozesse nach, über die Digitalisierung, über die Möglichkeit, dass ich sage, hey, vielleicht setze ich mich hin und mache jetzt einfach eine eigene Energieberatungsgesellschaft auf, die mich selber disruptiert, so wie du es gerade gesagt hast. Ich mache eine Energieberatungsgesellschaft auf, die mich in Frage stellt und sagt, brauche ich jetzt eigentlich eine neue Heizungsanlage oder sollten wir lieber nur dämmen oder sollten wir lieber dann eben nur die PV-Anlage machen? Also, dass ich wirklich die Möglichkeit habe zu sagen, nimm dich raus aus dem Geschäftsfeld. Und was ich von dir halt gelernt habe, ist dieser 5-Schritte-Plan, den ich gerne nochmal für den Podcast dann zusammenpacken muss. Ich muss ja mich nur hinsetzen und sagen, Step 1, und das war das, ist das Problem groß genug? Also ist es so, dass es vital ist? Gibt es Menschen, die das Problem auch so sehen und dass es wirklich draußen ist? Punkt 2, hattest du gesagt, Kunden, muss ich herausfinden, ob es Menschen gibt, die diese Lösung mögen könnten? Da hattest du auch die Idee gegeben, guck doch mal in deinem privaten Umfeld nach, ob es da jemanden gäbe, der da mitmacht oder so Entwicklungspartnerschaften, also einem Kunden bewusst darauf ansprechen und sagen, der hat eine Affinität, vielleicht mal für so ein modernes Badezimmer, das extrem wassersparend und ressourcensparend ist, vielleicht kriege ich den ja dazu, damit zu arbeiten. Dann überlege ich, geht das überhaupt? Ist es technisch machbar? Ist es personell machbar? Kann ich das reißen? Ist es von der Umsetzung her? Ne? Soweit bin ich noch richtig.
Absolut.
Der 4. Schritt ist, dann überlege ich, ob ich das Ganze skalieren kann, ob ich also das Ganze groß machen kann und wie groß ich es überhaupt machen möchte. Und dann überlege ich erst, wie viel Kohle kann ich damit verdienen?
Genau.
Und das ist ja so dieser Reihenbogen, was ich von dir gelernt habe, was ich jetzt übernommen habe, wo ich sage, so Punkt 1, Innovation ist eigentlich der Spaß des Unternehmerseins. Und wer nicht mehr innovativ ist, der hat ja eigentlich aufgehört, Spaß zu haben. Und die Idee, die du vermittelt hast, ist, und das finde ich auch toll, und deshalb auch danke in den Einblick, wie ihr bei Hans Grohe das Ganze macht, ist, dass ihr ja sagt, okay, wir gönnen uns in Hans Grohe und wir investieren in diese Zukunft. Das hilft mir natürlich als Handwerker dabei, dass ich sage, Hans Grohe ist eine Marke, die sich also nicht nur auf den Status heute bezieht, sondern eben auch über die Zukunft nachdenkt und deshalb auch in Zukunft ein guter Partner für mich sein wird. Das heißt auch, dass es keine Produkte sind, nur weil sie gut laufen, dass sie immer, immer, immer weitergemacht werden, sondern wir trotzdem darüber nachdenken. Und wenn es das Verpackungsdesign ist, dass wir das runterfahren können. Also vielen Dank in die Einblick da rein. Aber zum Abschluss würde ich dir trotzdem noch so eine Bitte machen, ist dieses Thema, warum kriege ich das eigentlich hin oder wie kriege ich das hin, dass ich Innovation und Nachhaltigkeit nach draußen trage? Also wie ist die Kommunikation? Wie kriege ich das hin, dass die Menschen draußen dann auch meiner Vision und meiner Ideen folgen? Wir haben jetzt sehr viel über mich gesprochen, also intrinsisch. Aber ich muss ja die anderen motivieren, dass die mitziehen. Wenn du so mir die Empfehlung geben müsstest, wie kriegst du die Leute dazu, dass die mitziehen? Du machst einmal im Quartal ein Innovationstreffen mit deinen Mitarbeitern. Wie kriege ich die dazu, dass die mitziehen? Welche Fragen klebe ich an die Wand, damit die mitarbeiten können? Hast du eine Idee? Weil in eurem Innovationslabor müsst ihr ja auch an irgendeinem Punkt starten. Wie macht ihr das?
Ja, es hat viel mit Inspiration zu tun. Und wenn du selbst, du musst natürlich total überzeugt sein und für eine Sache brennen. Und das überträgt sich. Also viele Leute lassen sich gerne anstecken. Und es ist wie so ein Rollwiderstand, den man überwinden muss. Also man muss die Leute manchmal auch ein bisschen anschubsen. Und dann kommen sie ins Rollen, dann kriegst du gar nicht mehr aufgehalten. Und das ist halt bei vielen, ist man ein bisschen so eingroschen. Du hast vorher auch gesagt, eigentlich sind wir ja dann alles als Handwerker Unternehmer. Und vielleicht ist es auch nochmal, vielleicht hat man gegründet oder übernommen von seinem Vater oder wie auch immer vor 20 Jahren. Und wieder dieses ursprüngliche Gefühl von damals, einfach mal wieder hochleben zu lassen oder selber für sich zu entscheiden, oh ja, das hat mir eigentlich damals viel mehr Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen und sich manchmal ein bisschen zwingt, dann kann vieles funktionieren. Es muss aber nicht. Also man soll jetzt auch nicht auf Teufel komm raus jeden Freitag hinsitzen und sagen, ich muss jetzt innovativ sein. Also das ist so wie die kreativen Ideen, sagt mir oft, kommen unter der Dusche. Wenn man sich intensiv mit der Thematik beschäftigt und man kommt einfach nicht auf die Lösung, dann lass gut sein, mach irgendwie was komplett anderes und manchmal ist es im Schlaf, manchmal ist es beim Duschen, manchmal ist es beim Spazierengehen, dann verbinden sich irgendwelche Synapsen. Und es gibt auch so eine Aussage, dass Innovation eigentlich zu 90% bis 99%, gibt es zwei Zahlen, eigentlich nichts anderes ist wie eine Rekombination von Bestehendem. Also du hast irgendein Problem und die Lösung, die gibt es schon, aber vielleicht nicht genau in diesem Feld, sondern in einem anderen Kontext. Und dann irgendwann macht es Klick, das ist so dieser Heureka-Moment und es ist das, was man dann sagt, oh, ein Genie, der ist ja genial, das kann man nicht erzwingen, aber das wird kommen. Und ich sage immer, wenn du tief genug einsteigst in eine Materie und dann wieder loslässt, dann kann dieser Moment kommen. Und ich glaube, es ist halt so eine Art... ein bisschen Bauchgefühl, was man walten lassen muss. Man kann sich jetzt auch nicht nur strikt an diesen Prozess halten, den man da aufgeschrieben hat, sat, da kommt dann Innovation raus. Es ist halt eher, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass dann am Ende was rauskommt, was funktioniert. Aber ich werde es niemand Brief und Siegel drauf geben. Da gibt es so viele super Leute, die sich tagtäglich mit dem Prozess beschäftigen und trotzdem kommt nichts hinten raus. Und der andere steht morgens auf und hat die super Idee. Auch das gibt's. Also man muss einfach... die Sache nicht zu verkrampft sehen.
Allerletzte Frage. In diesem ganzen Prozess der Evaluation von Innovationen oder von innovationsträchtigen Lösungen, wie bezieht ihr eigentlich das Handwerk dann mit ein in diese Innovationslabor? Also wenn ich jetzt hingehe und ich sage, hey, ich bin Handwerker, ich habe eine super Idee im Bereich Wasser, ich habe da was ganz Tolles, könnte ich dann auch zu dir kommen und sagen, ich möchte da mal mitmachen, ich habe da eine geile Idee. Mir geht es jetzt auch nicht um Kohle, mir geht es darum, ich habe eine geile Idee, die könnte doch auch was werden und die hilft vielleicht sogar der Menschheit, weil sie so cool ist. Habt ihr sowas?
Ja, wir nennen das Innovationskreise. Wir machen das quartalsweise und da fragen wir bewusst dann an 20 oder 15 Handwerker, wo drückt gerade der Schuh? Also wir versuchen, ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Auf der gleichen Seite entwickeln wir ja oft Ideen und fragen dann die Handwerker, wie seht ihr das? Also sicher manchmal ein bisschen so, jetzt kommt ein altes Zitat, was man auch im Innovationsumfeld oft hört. Henry Ford, der ja das Auto erfunden hat, hat gesagt, hätte ich meine Kunden gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Also er hat aber die Kunden analysiert und weiß, die möchten schneller von A nach B kommen. Ob jetzt die Kunden das Auto entwickeln, ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Aber wenn du dann zurückgehst mit deinen Experten und 10 Lösungen entwickelst, von Kutsche über Zug, Auto, blablabla, und vielleicht auch schnelle Pferde und danach das den Kunden wieder zeigst. Also die Kunden entscheiden zum Schluss, welche Idee die beste ist, nicht du. Ich würde aber von den Kunden nicht erwarten, dass die mit der Lösung ihres Problems kommen, weil oftmals ist man zu sehr mit sich selbst beschäftigt, dass man so selber gar nicht die Lösung, es ist wie wenn man sich selbst aus dem Sumpf ziehen will, das geht nicht. Und ich glaube, so ähnlich kann es ein Installateur auch machen. Für uns sind Installateure mega wertvoll oder Handwerker als Feedbackgeber für unsere Ideen. Und ich glaube, Handwerker, die selbst Ideen haben, die müssten wiederum ihre Kunden fragen, um dann Feedback für ihre Ideen zu kriegen. Aber zu erwarten, dass der Kunde dann, also wenn man dann in so ein Interview ist und drüber redet, dann anzunehmen, da kommt die Idee her, das ist meistens ein Trugschluss. Das ist sehr selten der Fall.
Super, also vielen Dank, Steffen Ehrhardt, dass du da warst, heute hier beim Podcast und live auf der RIFA in Nürnberg 2023. Ich hoffe, es war mal spannend zuzugucken, wie so ein Podcast entsteht und vor allen Dingen hoffe ich noch viel stärker, dass ihr alle dann auch den Podcast euch hinterher anhört. Ihr findet den unter Handwerkimpulse, man braucht eigentlich immer nur Handwerkimpulse Podcast eingeben, dann findet man auch die Informationen. Vielen Dank, dass du da warst und dass du den Spaß mitgemacht hast und vor allen Dingen für mich war es mega inspirierend, mir hat es richtig Spaß gemacht und wir werden auf jeden Fall uns nochmal irgendwo an einer oder anderen Stelle über Innovationen unterhalten. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Thorsten, und vielen Dank, Steffen. Das ging ja rum jetzt 40 Minuten. Krass. Also du hast ja gesagt, wo man das hören kann. Überall, wo es Podcasts gibt, Handwerksimpulse ist das Stichwort. Hat großen Spaß gemacht. Wir machen jetzt eine kleine Pause bis 14.10 Uhr und dann geht's weiter mit dem Thema Aufmerksamkeit. Wer sie nicht kennt, der kann auch nicht für sie arbeiten oder ihr Kunde werden. Darüber sprechen wir gleich ganz ausführlich um 14.10 Uhr mit Jörg Mosler. Und ja, war toll, dass wir den Podcast hier zusammen gemacht haben, beziehungsweise, dass wir euch zuschauen durften. Vielen Dank, Thorsten und Steffen. Dankeschön. Und dann eine kurze Pause. Okay.